Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute wieder einen ganz speziellen Gast. Und zwar, der war zwischen 1989 und 1993 Gitarrist bei The Sisters of Mercy. Er hat danach zwei Soloalben veröffentlicht und mit so unterschiedlichen Künstlern wie Samantha Fox, Ann Clark und Doro zusammengearbeitet. Zudem hat er als Komponist für Werbemusik den Goldenen Lion von Cannes gewonnen, die höchste Auszeichnung für Werbemusikkomponisten. Willkommen, Andreas Bruhn.
Tada, hallo. Hallo aus Hamburg.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja, um diese Zeit noch, dass ihr überhaupt noch wach seid. Es ist doch schon sehr, sehr sportlich, oder?
Also, ja, eben. In unserem Alter. Ja.
Aber jetzt bin ich da. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe ein paar Sachen von euch schon gehört. War sehr lustig.
Ja.
Da kann man ja stundenlang jetzt weiterhören.
Genau, ja. Ja, wir bitten darum. Also einer muss den Scheiß ja auch mal hören, ne? Den wir hier so verzapfen.
Eben. Und mal was dazu sagen. Ich habe das eben gehört. Das fand ich ganz gut. War sehr schön.
Bei uns stellt sich jeder Gast mit zwei Wahrheiten und einer Lüge vor. Und am Ende des Podcasts erfahren wir, was die Wahrheiten waren und was die Lüge. Also schieß mal los, Andreas.
Ja, also ich bin ja aufgewachsen so in Norddeutschland, aber die Musik wurde mir quasi in die Wiege gelegt, weil ich einen sehr berühmten Onkel habe. Das ist also ein Großonkel. Das ist über zwei Ecken. Meine Mutter, ach, ist egal. Und das ist nämlich Christian Bruhn. Und der ist ja jedem bekannt, nicht nur als Ex-Mann von Katja Epstein, sondern als Komponist diverser Gassenhauer wie Vicky und der Löwe Simpert und solche Sachen. Diese ganzen Kindersachen, das hat alles Christian Bruhn gemacht. Viel Kontakt hatten wir damals nicht, aber das ist so diese Gene, die sind da wohl durchgeflossen. Und wir haben uns ja immer bei der GEMA-Tagung gesehen und hat immer so gelacht. Ich glaube, der hat mich ja nicht erkannt, aber der war ja dann auch schon sehr viel älter. Sehr viel älter und sehr, 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 sehr reich. Also der hat ja die goldene Zeit noch mitgemacht, ne? Also
Er war doch GEMA-Chef, oder nicht?
Also ich glaube, dass er auch viel zu lachen hatte bei jeder GEMA-Abrechnung.
Ja, und bei denen bleibt doch immer noch das, was nicht verteilt werden kann.
Genau,
ja. Klaus Doldinger ja auch. Ich meine, die sind bei der GEMA-Tagung, die kamen vor Lachen gar nicht mehr in den Schlaf. Ja, das ist also mein Onkel Christian. Okay, also der große Held unserer Jugend und Kindheit, also nachdem, wenn man schon ein bisschen älter war, nach all den anderen Helden, war und ist natürlich Lemmy gewesen. Lemmy, ich habe ja mit Hardrock ein bisschen zu tun gehabt. Lemmy, immer der König. Die Instanz, oben die Ikone. Und wie es der Zufall will, hat Lemmy ein Stück von mir gesungen. Das kann man gar nicht glauben. Und das hat er denn in einem Studio in Los Angeles gesungen und ich sollte das dann aber wieder zusammenmischen. Und er hat mir immer gehört, das war dann schon 3 Jahre, bevor er leider von uns gegangen ist. Und das war schon, hat er sich sehr viel Mühe gegeben und nach jedem Take, oh shit, ist scheiße, hat er so geflucht. Aber dann haben wir doch was Gutes bei rausgekommen. Aber als ich ihn getroffen habe, konnte er sich ja nichts erinnern. Okay. Das war dann schon ein bisschen spät.
Ja. Das wäre ja eine Sensation.
Das wäre eine Sensation, oder? Also da bin ich auch mit stolz geschwellter Brust. Kann ich euch sagen.
Okay. Kannst du auch sein in dem Fall.
Ja. Und dann habe ich noch mal, als ich die weltbekannte Band Sisters of Mercy verlassen habe, mit viel Getöse, ne? Also hatte ich ja so Angebote von Plattenfirmen. Und die haben sich so hochgerasselt, dass es am Schluss der teuerste Newcomer, den es zu dem Zeitpunkt in Deutschland gab, war. Also keiner hat jemals mehr Geld bei den ersten Sachen abgegriffen, wie meine Managerin oder wie wir beide zusammen. Also das war ein sehr lukratives Ding. Also der teuerste, den es damals jemals gab.
Okay.
Ja. Das sucht euch was aus.
Sehr spannend. Ja. Ich bin gespannt, was da davon stimmt und was nicht stimmt. Wir werden es erfahren am Ende des Podcasts.
Ja, da sind wir auch schon mittendrin. Mittendrin und trotzdem dabei. Also Sisters of Mercy ist für mich irgendwie immer so sehr nebulös gewesen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Ja, auch live dann. Ne? Es ist eigentlich beispiellos, dass eine Band, die ja de facto nur 3 Alben gemacht hat, in 40 Jahren Bandgeschichte oder mehr, ein so großes Fanpublikum hatte. Und eigentlich nicht nur das. Also ich denke, dass ich da für viele, viele andere Menschen spreche. Das war für mich so einer der ersten Zugänge zu dieser Art von Musik. Und man kann vieles sagen über Sisters of Mercy, aber das war damals wirklich bahnbrechend und sehr konsequent und sehr viel konsequenter als viele andere Bands. Aber erstaunlich ist wirklich, man muss gar nicht so viel machen eigentlich, um so berühmt zu werden. Man muss halt nur das Richtige machen. Was mich wirklich mal total interessieren würde, wäre, wie passt du jetzt da rein? Wie bist du, wie kam der Kontakt zustande? Warum durftest du da mitmachen?
Ich mach's mal kurz. Ich habe also sehr viel Gitarre gespielt in Hamburg, war so ein gern gesehener Gast im Studio, weil immer nüchtern und konnte selber fahren und hab dann gespielt. Ich hatte so tagsüber habe ich dann noch Zivildienst gemacht, dann bin ich abends in die Studios gefahren, habe da gespielt. Und dann habe ich auch mal gespielt für den Sänger von Felix Deluxe, Michi Reinke, mit einem Taxi nach Paris. Der hat auch immer Soloplatten gemacht und für den habe ich auch mal gespielt. Und der war so ganz nett und irgendwann rief er mich an und sagt, du, der Heinz-Gerd Lütticke von der Wehr, der war eben da. Und zwar die Band Sisters of Mercy, die brauchen Gitarristen für Demos. Und der hat mich gefragt, ob ich jemanden kenne. Und du trägst doch immer schwarze Sachen. Also das passt doch irgendwie. Sag ich, ja, Sisters, super, Platten finde ich gut, ja. Und dann hat er dann den Kontakt hergestellt zu Heinz-Gerd Lütticke, der damals bei der Wehr war und dafür die Band Sisters zuständig. Also ganz unspektakulär. Dann hat mich Heinz-Gerd Lütticke angerufen und gesagt, ja, schick mal ein Tape, aber nur zwei Stücke, mehr nicht. Also Kassette, ne? Und dann habe ich da zwei Stücke drauf gemacht und habe die da hingeschickt und nichts gehört und dann bimmelte irgendwas das Telefon. Und dann änderte sich mein ganzes Leben. Dann bimmelte das Telefon und dann war Andrew Eldridge selber dran, weil man dachte ja immer, das ist so Mercy, aber es war ja nur er.
Ja.
Mhm. Er hat ja alle immer vergrault und so, waren alle immer weg. Und dann rief er mich an und sagt, it's Andrew und so. Und dann habe ich auch ganz aufgeregt, er sprach so Deutsch mit diesem Slang, das klang natürlich super, super gut. Mhm. Also richtig gut. Und er sagte, ich habe zwei Fragen. Und ich sage, ja, was denn? Sagt er, nimmst du Heroin? Sag ich, nein, gar nichts. Ich bin hier total, nur, gar nichts. Also nicht mal, kein Trinken, keine Zigaretten. Sag, okay, hast du einen Reisepass? Sag ich, ja, habe ich. Okay, dann bist du qualifiziert. Und so, und dann, das waren die ersten Worte. Und dann sagt er, dann können wir uns treffen. Und dann haben wir uns, hat er mir die Adresse genannt, Hamburger Berg, natürlich, schräg gegenüber vom Goldenen Handschuh. Mhm. Also grottig. Aber eben auf St. Pauli, weil er ist immer auf Tour gewesen und fand das da so super in Hamburg. Mhm. Und der fand das da so super und dann hat er da eine Wohnung gekriegt. Und dann bin ich da hinten, hab geklingelt und dann geht die Tür auf und dann steht da aber keiner, musst du so ein bisschen runtergucken. Ah, waren ja alle so klein, diese Engländer. Waren alle klein, ne? Das sind so ganz kleine, kleine Jungs. Und ich sage, hallo, und er, hallo. Und dann haben wir uns so ein bisschen, haben wir ein bisschen uns unterhalten. Da war er kurz vor 30, sah super aus, ganz zurecht gemacht und so, also ein hübscher Mann. Und da hat er in dieser Wohnung gelebt und in einem Zimmer war, also da hat er mit einem Kran einen Riesenpult reingehievt. Ein Riesenpult, was aber nicht mehr funktionierte, nur zwei Regler, es ging kaum noch was. Aber das kriegte man jetzt nicht mehr raus, dann konnte das keiner reparieren. In dem Zimmer saßen wir immer, da habe ich mir die Gitarre rausgeholt und dann habe ich ein bisschen gespielt und dann habe ich gesagt, oh, du spielst aber gut. In England ist das ja ein bisschen was anderes. In England ist es halt die Attitude viel wichtiger.
Ja.
Die Einstellung. Scheißegal, wie du spielen kannst. Du kannst es schon, du musst es nur rüberbringen. Und das wollte überhaupt nicht im Kopf. Ich komme aus der Schule, üben, üben, üben. Und der am schnellsten spielen kann, ist auch der Beste.
Darf ich da mal ganz kurze Zwischenfrage stellen? Wie würdest du das als Musiker und als Gitarrist bewerten? War das jetzt ein Problem, die Sache zu spielen? Eher nicht, oder? Weil mir kommt das immer sehr, sehr einfach vor, aber ich weiß auch, dass es ja wirklich so ist, dass die Sachen, die einem einfach vorkommen, meistens dann auch nicht wirklich einfach zu spielen sind. Ist das so, oder?
Nee, vor allen Dingen, wenn jemand anders das Sagen hat und immer sagt, nee, das stimmt noch nicht, du fühlst es noch nicht, und dann, wenn man das nicht weiß, was der genau meint. Also es war technisch, war das alles natürlich für mich einfach. Und das war für ihn ziemlich beeindruckend, dass jemand auch so lange das Timing halten konnte und alles spielen konnte und auch nur auf erstes zuhören, weil ich war ja, hab das ja gelernt. Und das gab es in England eben nicht. Da hatten die irgendwie eine Schrottgitarre und dann konnten die drei Akkorde, aber vielleicht hatten sie die bessere Attitude. Und so, das fand er dann so, saß er da immer und so und dann habe ich gespielt und dann nochmal gespielt und dann sagt er irgendwann, oh komm, jetzt gehen wir nochmal los. Und er ist damals immer aufgestanden, irgendwie spät nachmittags, früher Abend und ist ins Bett gegangen morgens früh. Also wenn wir uns getroffen haben, war es immer so spät, so müde. Und dann sind wir noch ein bisschen über Kiez gelaufen, ja, hat er nichts viel gesagt, er redet ja nicht, sagt ja nichts. Und dann irgendwann, tschüss, tschüss, bis er wieder angerufen hat. Und das ging so ein paar Tage so, und also ein paar Wochen. Und dann saß da eben irgendwann der Manager und irgendwann auch Patricia, die damals ja noch Bassistin war. Die saßen da irgendwann und haben zu ihm gesagt, bist du nicht ganz dicht, was war mit dem Deutschen in der Band? Und ich kann auch ganz gut spielen. Und dann haben die mich kennengelernt und ich war so ganz nett. Und dann haben die mir eben beigebracht, wie ich mich zu verhalten habe. Also, was ich nicht machen soll und was ich machen soll und ob was auf gar keinen Fall.
Was war das zum Beispiel? Was durftest du nicht machen?
Solieren, Solos, Soli spielen, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
Ja, klar. Ah, okay.
Varianten, Spiel wie eine Maschine, das gleiche eine Viertelstunde lang.
Ja.
Und dann haben wir da immer mal gesessen. Derweil habe ich auch diesen Popularmusikkurs mitgemacht. Der bei Rhein Hamburg, den habe ich dann zur gleichen Zeit mitgemacht. Da kam Andrew mit hin und hat gesagt, was ist das denn mit Schrott? Das ist ja das Allerschlimmste. Und da konnte ich überhaupt nicht hindenken, weil ich dachte, ey, die spielen so schnell, die sind doch super. Und er, was für ein Schrott, ein Gewichser. Und dann habe ich das erst gelernt, weil die Engländer gehen da ganz anders ran als Thema. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch nicht mehr Gitarre geübt, weil ich wollte nicht schneller werden oder sowas, sonst muss eben den richtigen Ton spielen. Und das hat man denn, dann haben die einen reingebracht. Und der war ja da ganz stringent, auch mit dem, wie er die Band hochgebracht hat. Das war ja schon mal eine Hausnummer. Ja, dann bin ich nach London mal geflogen, um mit Patricia zu reden. Und weil er die hat, er hat ihn irgendwann rausgeschmissen. Weil sie konnte nicht spielen, aber die war natürlich ein gutes Bild für die Band.
Ja.
So, und wir haben dann eben weiter geprobt und dann hat er irgendwann gesagt, in Dänemark gibt's ein tolles Studio, da müssen wir jetzt mal hin. Und da die natürlich alle in England alle keinen Führerschein, kein Auto hatten, ich hatte ja so eine Gurke, ne? Die konnten es nicht fassen, als ich gesagt habe, ja, als ich Zivildienst angefangen habe, hat mir mein Vater 1000 Mark einen Käfer geschenkt. Da war ich für die das verwöhnteste, verspoilste Kind auf der ganzen Welt. Wir haben immer nur Schläge gekriegt und du kriegst einen Käfer. So, und ich hatte eben auch diesen Golf und dann sind wir da in dieses Studio gefahren, nach Dänemark. Ein Top-Studio, also zu dem Zeitpunkt, wo vorher George Michael, Depeche Mode, Violator, Judas Priest, sie alle waren da. Und da musste Andrew Eldridge in diesen Reigen, wollte auch unbedingt mit rein.
Ja.
Also sind wir in dieses Studio, und das waren so zwei Studios, eins SSL, eins mit Neve, riesengroß. Und dann hat er das gebucht. Und dann gesagt, da müssen wir hin, das ist das beste Studio mit digitalem Tape. Ja, es war noch nicht Hardest Recording, es war noch digitales Tape.
Adats oder
irgendwie. Ja, noch vor Adats. Ja. Adats war dann schön billig. Das war so eine Riesenmaschine. Das war ja alles 89. Und dann haben wir die Stücke weitergeschrieben, haben so ein paar Instrumente gekauft. Und irgendwann sagt er, wenn du willst, kannst du in der Band sein. Aber es gibt zwei Bedingungen. Und ich, was denn? Sagt er, du darfst mich nie wieder fragen, ob wir live spielen. Ich werde nie wieder live spielen. Ich hasse live spielen. Ich hasse live spielen wie die Pest. Ich musste so viel live spielen. Ich will nie wieder live spielen. Frag mich nicht. Okay, war ein bisschen schade, aber nichts weiter gesagt. Und dann, und das zweite, nie wieder dieses Rumgegniedel. Also keinen Sohn. Nie wieder, nie im Leben. Okay, mach ich. Und dann bekam ich dann Gehalt. Das waren dann 1500 Mark. Und da war ich King of the Koppel. 20, ne? Gerade so Zivildienst, Schule raus. Tatsächlich, mehr kann man ja nicht wollen vom Leben. Das ist ja das Allergrößte. Ja, so kann es jetzt zu Ende gehen. So, und das fand ich so geil. Anfang 90 sind wir dann eben in dieses Studio gefahren. Also in der Mitte vom Januar sind wir losgefahren und wir waren da bis August, ne? Für 9 Songs. Für 3000 Mark am Tag.
Okay.
So. Das hat sich mir damals noch gar nicht so erschlossen. Aber wenn man das jetzt mal alles so hochrechnet. Also, wir in diesem Studio gewesen. Dann war da erst so ein Toningenieur noch dabei, Mark Friegard. Und wir waren ja quasi nur zu zweit. Es war ja kein anderer mehr da. Dann hat er aber irgendwann Tony James dazu geholt.
Von 66 Sputnik.
Für Billy Idol. Aha. Dancing with Myself. Hat er mitgeschrieben, sagt er, zahlt mehr als alles andere. Diese Tantiemen machen mehr als alles, was ich sonst gemacht habe. So, und dann kam also Tony James und Andrew dachte, es wäre ein guter Schachzug, um auch so ein bisschen die Last von seinen Schultern zu nehmen.
Ja.
Das wusste ich ja damals noch nicht, aber es würde sich ja alles nur auf Andrew fokussieren. Der kam dann irgendwann mal dahin und dann, ja, alles klar, das ist jetzt der Bassist, dann war er auch mal 2 Wochen da und er wollte unbedingt seinen 66 Sputnik-Gitarristen da irgendwie installieren, aber der war ein bisschen doof. Das wollte Andrew nicht. Und dann dachte ich schon immer, das spielt ja so komisch. Konnte natürlich auch überhaupt nicht was spielen. Der stand da immer nur mit seinem Hut und stand dabei und die Bässe auf der Platte haben wir gespielt. Also ich oder Andrew. Und dann 2 Wochen vor Schluss der Platte endlich, das gibt's ja noch viel mehr Geschichte, aber 2 Wochen vor Schluss kam denn Tim Bulcino dazu, als zweiter Gitarrist. Und da war nämlich auch schon die Stimmung so ein bisschen gekippt. Langweilig euch schon?
Nee, es ist super spannend. Nee.
Nicht eine Sekunde.
Also, wir waren also in Dänemark in diesem Studio und zum Großteil war ich ja da mit Andrew allein. Weil am Anfang waren noch Leute da und es waren ja alles Engländer und die Engländer mögen da nichts mehr als so ein bisschen auch so auf jemanden rumzuhacken. Mhm. Und da bot sich natürlich so ein großer Deutscher.
So ein Kraut an, ne?
Der auch noch nicht so gut, der ist Englisch, so Schulenglisch und der bot sich da natürlich an. Und da haben die so Witze gemacht und so. Und sehr Freeguard. Und den habe ich dann auch mal irgendwann übers Feld gejagt. Und gesagt, noch ein Spruch. Das waren alle so klein. Aber haben dann irgendwie mit Hitlerjugend. Jetzt ist aber auch mal Schluss. So. Und, dann hatte diese Platte aber schon so viel Geld verschlungen. 3000 Mark am Tag. Es war auch so ein richtiger Fortschritt. Es dauerte alles. Weil dann wie in so einem Film. Und dann sagte zu mir, so, ich gehe jetzt schlafen. Da war es Sonntag. Weck mich bitte am Dienstag. Und, spiel bis dahin 28 Keyboard-Ideen ein für das Stück. Ja, mache ich. Keyboard-Ideen eingespielt. Am Dienstag, Mittag, dann hingegangen. Andrew. Der war natürlich total fertig. Der war schon am Ende.
Ja.
Oh, diese Platte. Leute sind alle irgendwann abgereist, weil sie gar nicht so viel Zeit hatten. Mhm. Immer mal wieder kam dann die Plattenfirma, die natürlich schon ein P in den Augen hatte. Verdammt.
Ja, ja.
So viel verkaufen nun auch nicht mehr, jetzt ist das. Aber die Plattenfirma, der Chef, der war ihm so wohlgesonnen. Also wenn die kamen, ich musste dann immer zum Flughafen den abholen und dann wurde das schnell alles aufgebaut, überall Gitarren hingestellt, damit es ganz rege aussah. Und dann haben wir den da drin in der Plattenfirma und der wurde schon ganz weiß im Gesicht, weil dann eben die ging ins Land und die Single war noch nicht fertig. Und dann kam noch die Chris Lodalsch, der Bruder Tom Lodalsch und hat noch mitgegeben, aber es hat nicht gereicht. Der musste Andrew wieder zu Jim Steinman nach New York fliegen und hat den I Want More hat er dann da fertig gemacht. Und diese Platte war dann irgendwann fertig. Vorher kam der Manager eben schon zu mir und hat gesagt, pass mal auf, also natürlich muss diese Band live spielen, die muss jetzt die Knete wieder reinholen. Die ist ja so verbrannt worden.
Ja.
Natürlich muss die live spielen, du kannst schon mal anfangen. Dann habe ich meinen ganzen Kram von zu Hause geholt, so mein kleines Miet. Und habe mir das alles aufgebaut und alles programmiert. Also alle Stücke programmiert und dann alle Sachen aufgeschrieben für jedes Stück. Und dann habe ich die beiden, Tony James und Tim, dann kam Tony, dann habe ich, hier, das musst du das und das spielen. Ja. Dann sagt er, schön, ich kann keine Noten und ich bin Tone-Deaf. Du musst mir das aufmalen. Aufmalen. Auf so griffbrettmäßig mach ich, Toni, kein Problem. Und dann kam Tim, dem habe ich beide Linien vorgespielt, gesagt, na, was möchtest du lieber machen? Och, die gefällt mir gut, super, so machen wir es. Und dann habe ich das da schon mal vorgesorgt. Und das war natürlich für ihn eine unglaubliche Erleichterung. Und mit dem Raushören, die klangen ja auch nicht so gut, die Platten damals. Aber ich konnte es und alles und habe das alles vorbereitet und mit Schlagzeug und so war alles fertig. Und dann kam eben der Keyboarder Dan Donovan dazu. In London, wir waren in London und haben angefangen mit Promo. Das musste ja alles dann so schnell gehen, weil wir so viel Zeit vergeudet hatten, weil die Tour endlich schon gebucht war. Und dann kam Dan Donovan, ein hübscher Mann, und der war immer noch im Grinsen und war damals noch der Ehemann von Patsy Kensit.
Ach nein.
Die hatte nämlich ja drei Ehemänner, also ihn, danach Liam und danach noch den von Simple Minds. Ne?
Ja.
Also, und die kam nochmal zum Proberaum, Patsy Kensit und Liz Hurley. Da dachtest du, die bleibt das Herz stehen. Vor allem, weil du nur eine Jogginghose anhattest. Es war wirklich. Das hatten wir dann in so einem Zimmer von Tony James, haben ein bisschen geprobt und haben nochmal den ganzen Kram, aber dann nochmal auf seinem System nochmal neu programmiert und dann war das alles fertig. So, und dann wurde ein bisschen geprobt und dann waren ein paar Warm-up-Konzerte. Und dann kam die Platte raus und dann ist das Schlag auf Schlag. Hierhin, dahin. Dann muss ich sagen, ich habe meine Biografie auch schon geschrieben. Für meine Töchter, weil die ja überhaupt nichts wussten von mir.
Ja.
Und um da mal reinen Tisch zu machen. Ich muss sie nur noch mal einsprechen, denn es ist natürlich noch viel ausführlicher.
Okay, interessant. Und ich war damals sehr großer Sisters-Fan und ich kann mich wie heute noch erinnern, wie ich damals im WOM stand und die Single von Moa angehört habe. Du konntest ja damals an so zentrale Abhörstationen gehen, hast einen Kopfhörer gekriegt, dann hat er dir die Platte aufgelegt und ich höre die Single und am Anfang denke ich, geil, das ist genau Sisters und dann kommt der Refrain. Und in dem Moment ist mir das Gesicht runtergefallen, weil ich dachte, was ist denn das jetzt? Hat der das bewusst so angelegt gehabt? Dass
war
das
zu poppig oder war das zu poppig?
Nee, zu rockig. Es war mir zu metalmäßig.
Ja, das war, er wollte aber mit dieser Platte auch, weil er hat gesagt, das, was sich The Cult und solche Bands von mir geklaut haben, das will ich mir alles zurückholen.
Okay, aha.
Er wollte da weg von diesem zwölfseitigen Geschnurre, das wollte er alles nicht mehr.
Ja.
Es sollte schon, und dann immer diese Chucks, darum fand er mich wohl ganz gut, weil das konnte ich stundenlang machen.
Ja.
Dann haben wir habe ich diese Stücke alle programmiert, und dann kam er rein, Temple of Love spielen wir nicht. Sag ich, was? Kann man doch machen. Sagt er, nein, das kann keiner spielen. Sag ich, was? Das kann keiner spielen, das haben wir im Studio mit so Tricks gemacht. Also, Handstand gemacht und dann rückwärts und dann war aber zufrieden. Okay, alles klar. So war das. Dann habe ich die Stücke alles zusammengesucht. Mhm. Das war die erste Tour, war nur 2 Wochen. Die waren noch relativ mäßig mit so ein paar Warm-Up-Gigs. Mhm. Und die Band war auch so loose. Und Tony James, meine Güte. Und weil ich da war, dann auserkoren, ich war dann der musikalische Direktor. Ne? Ich war dann 21, mhm. er, Tony James 36, Andrew 30, mhm. alle schon uralt, 1000 Sachen gemacht. Und dann kommt der Deutsche mhm. und sagt, müssen wir noch mal ein bisschen üben, Tony. Was willst du? Dann hat sich Andrew erkältet, 30 Konzerte sind ausgefallen. Tony James sagt, oh, jetzt wird Party gemacht. Und dann sagt Andrew, nee, wir haben ein Studio gebucht, du musst ein bisschen proben, du musst ein bisschen üben. Und dann waren wir in den Rüssel-Studios und ich mit ihm haben wir die ganze Zeit geübt. Oh, der ist sauer. Aber dann wurde es eben immer besser. Dann wurde die Band immer so ein bisschen, ein bisschen tighter und so. War ja auch so ein Trump-Computer. Bloß Dan Donovan, der hübsche Mann, Dan Donovan, der am Keyboard stand und irgendwann gemerkt hat, dass er wirklich nur Start und Stopp drücken muss. Er muss ja gar nichts machen sonst. Er muss den richtigen Song laden. Das ging ja damals nicht alles auf einmal. Musste immer. Und dann hat er Start und Stopp gedrückt. Und dann hat er zu uns gesagt, seid ihr echt blöd? Ey, das kann ich nicht machen. Das ist doch nicht mein Leben. Start, Stopp drücken. Und dann, der stieg nur da hinten. Nee, meine ich. Kann ich nicht machen. Ich gehe nach dieser Tour. So, und dann sagten die zu mir, ja, das ist ja ganz gut, dann kannst du das alles nochmal programmieren, dann zum dritten Mal. Alles nochmal programmieren. Jetzt nehmen wir mal den Computer von Andrew, den C5, so ein Yamaha-Musikcomputer. Und dann sind alle nach Hause gefahren in die Weihnachtsferien, das war nämlich Weihnachten, 2 Wochen vor Weihnachten. Und ich hatte dann so einen Proberaum gekriegt und bin dann da mal hingezuckelt und hab dann da alles programmiert. Also alles nochmal, alles programmiert. Und dann hab ich gedacht, ah geil, da steht ein Bass, dann kann ich den Bass auch nochmal reinprogrammieren. Und habe ich dazu gespielt und schon richtig geile Konzerte gegeben da in dem kleinen Raum. Mhm. Ja, dann war ich damit alles fertig und habe dann auch Weihnachten gemacht. Dann war Weihnachten und da haben die gesagt, wir wollen am besten eine Frau, die Start und Stopp drückt, damit die auch singen kann. Und eine war natürlich, die zwei wurden uns vorgestellt, eine sah aus wie ein Engel, die andere nicht. Und die wurde natürlich genommen, damit kein Stress ist auf Tour. Und die hat sich aber diese Brille nie aufgesetzt und darum hat sie nie gesehen, weil ich war ja da, ich habe immer so einen Wink gemacht, wenn es weitergehen sollte mit dem nächsten Stück. Ja. Und dann stand sie immer, hat mich immer nur angehört, dass ich gemerkt. Und dann haben wir ihr eine rote Lampe gemacht. Sie direkt in ihr Gesicht und dann rotes Licht, dann durfte sie Start drücken. Manchmal auch der falsche Song. Dann bin ich über die Bühne gehetzt, das darf man gar keiner erzählen. Bin ich zu Toni, jetzt ist ein anderer Song. Hä? Ist ein anderer Song. So.
Herrlich.
So war das.
Herrlich.
So war das.
Ja. Ja, und eine Frage, ich habe euch damals auch gesehen live. Ich war dann sehr überrascht, dass More, die Single, nicht gespielt wurde. Auch nicht als Zugabe, habe ich gedacht, wollte Andrew jetzt, dass wir alle rufen, we want more, und dann singt er den Song oder spielt er grundsätzlich nicht. Wie war das?
War das noch mit Dan Donovan? War das am Anfang oder mittendrin irgendwann? Ne?
Ich glaube nicht, dass es am Anfang war. Es war in Mannheim oder das Konzert. Ja,
also ich glaube, wir haben ja die Drums vom Computer kommen lassen und ein bisschen Keyboard. Wir wollten es aber nicht übertreiben. Weil wer die Band jetzt in letzter Zeit mal irgendwann gesehen hat, da kommt so viel vom Band, das ist einfach nicht schön. Und bei More hätten wir viel zu viel vom Band kommen müssen. Am Schluss haben wir es ja dann irgendwann gespielt. Aber das ist genau wie Corrosion, das kommt nicht so richtig geil rüber.
Ja.
Aber wie hat sich denn der Herr dann damit arrangiert? Für ihn war das dann okay, dass er dann doch wieder live spielen musste und relativ viele Konzerte ja dann?
Dadurch wurde er fremdbestimmt und das ist ja das. Oh. Das ist ja der absolute Albtraum für ihn. Und aber die Plattform hat gesagt, pass mal auf, Freundchen, jetzt haben wir die Schnauze voll. Hast du so viel versemmelt. Und es war ja auch wirklich so, also in so ein Studio zu gehen und die Stücke waren noch nicht mal fertig, das ist natürlich auch echt eine Hausnummer. Und wir waren mal, da war ja dann gerade die Mauer runtergekommen, da war ja das Konzert von Roger Waters in Berlin. Und wir, bitte dürfen wir da hin und so. Und er dann, okay, ihr dürft da hin. Und dann bin ich ja mit Toni hingefahren, weil der kannte die Leute noch auf MTV und dann sind wir da hingegrüßt. Oh, endlich frei. Also Freitag los und wir sollten Sonntag zurückkommen. Freitag sind wir los, irgendwann mittags. Und Andrew saß also vor diesem Riesenpult. Ist ein Riesenpult. Und die Bandmaschine spult zurück, fädelt sich ein und dann kommt zum Becken. Psch, und er dreht dann da an diesem Becken, an den Equalizer rum. Dann wieder zurück. Psch, und wieder am Drehen. Ey, und wir kommen wieder am Sonntag. Da sitzt er immer noch dran. Immer noch. Psch.
Nee.
Aha.
An einem Becken.
Nee, das ist ja, der Becken wäre dann im ganzen Stück so gekommen. Aber das war,
ja, okay.
Ja.
Aber es war nur der Becken-Sound.
Ja.
Und dem wollte er jetzt den letzten Schliff geben.
Wir wissen ja nicht, was in der Zwischenzeit war, ob er sich da. Ob er da geschlafen hat, ich weiß nicht. Der hat gearbeitet wie ein Tier. Und er war in seiner eigenen Welt. Und er hat natürlich dann auch seine Zweifel gehabt, wahrscheinlich. Und die, Leute sind alle nach Hause gefahren. Ich bin der Einzige, der da geblieben ist. Dann immer der Manager, der angerufen hat, meine Güte. Ey. Und dann nur 8 Songs. Ein Song war ja dann auch auf der B-Seite. Das war nämlich eins von den Stücken, die ich geschrieben habe. Und irgendwann kam dann der große Tag, wo dann verteilt werden sollte. Wer kriegt was? Und dann sagst du mir dann, sag ich, ja, aber hier, da habe ich ja das Riff geschrieben und so. Und der dann, Moment, du kennst doch Baker Street. Und jedes Mal, seitdem weiß ich das ja, bringen die Leute dann dieses Ding. Ba, 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 Baker Street, ne? Das hat dieser Saxophonist, hat er für 50 Pfund gekriegt. Der hat da auch nichts für gekriegt. Und dabei kennt man nur diesen Teil. So, und dein Riff, naja. Und ich, was? Naja. Und dann wurde das so ein bisschen aufgeteilt. Und dann sage ich, ja, aber ich habe diesem Typen, Michi Reinke von Felix Deluxe, der mich ja quasi ins Event gebracht hat, dem habe ich versprochen, dass ich dann meine Verlagsrechte, und da fingen die natürlich nur an zu lachen, die haben wir schon für Jahre verkauft, da kannst du überhaupt nichts von haben. Nein. Ja. Ah, okay, dann nicht. Also, dann waren eben die 9 Stücke und dann, aber es ist natürlich im Rückblick, für so einen kleinen Scheißer wie mich war das alles sensationell.
Ja, ja.
Also sich auf gar keinen Fall aufregen. Und auf Tour, er fand es so ganz gut, dass er sich so da verlassen konnte, dass ich das alles geregelt habe und dass ich auch immer wusste im Song, dreimal Chorus, zweimal Vers, das konnte man alles merken. Und dann kam die immer zu mir und dann sieht es so aus, als würde man sich so anrocken. Dabei fragt man nur, wie viel noch, wann kommt der Chorus und so. Und als wir in Hamburg gespielt haben, da hat die wieder ein falsches Stück angemacht. Und das höre ich natürlich bei dem Einzähler, bei dem Klicker. Und Tony James fängt auch schon fröhlich an, ein anderes Stück zu spielen. Und ich hab mir auf den Bass gefasst. Und dann wurde ich aber Maß genommen. Und ich dachte, Mensch, das kannst du doch nicht machen, Und so ging es dann auf Tour, dann mal zurück. Und so ging die Jahre ins Land.
Ja, und wie waren die Reaktionen so auf das Album? Weil das war ja schon Stilbruch, sag ich mal, in vielen. Also im Nachhinein betrachtet, wenn ich was heute anhöre, finde ich super.
Ja.
Aber damals war es schon so, dass es die Gothic, sag ich mal, mit denen wollte Andrew ja auch nicht so viel zu tun haben, aber die hat es ja schon so ein bisschen verstört. Wie war das, wie mit der Tour, lief die dann gut oder hat man das gemerkt?
Ja, die Band hat das große Problem, dass immer 10-mal so viele Leute zum Konzert kommen, wie eigentlich kommen müssen aufgrund der Plattenverkäufe. So, man rechnet immer so aus Plattenverkäufe und ein bestimmter Anteil geht dann in die Konzerte. Bloß, die Konzerte waren immer ausverkauft, immer. Die Plattenverkäufe, aber die hinken so ein bisschen. Wie die Platte angekommen ist, es waren ja im Gegensatz zu der davor, war eben nur eine Single richtig drauf, ne?
Ja.
Aber das hat man damals gar nicht so mitgekriegt. Das war mir ganz egal, das ging immer nur weiter nach oben. Die Konzerte wurden größer und dann irgendwann Rock am Ring. Und es war eigentlich alles sensationell. Das lief wie Bolle, dachte ich.
Aber gab es denn gar keine Bestrebungen, irgendwie mal eine neue Platte zu machen und mal neue Songs zu machen, die dann veröffentlicht werden? Weil ihr habt ja live auch teilweise neue Stücke gespielt schon.
Nee, das hat die Band danach gemacht. Das ist jetzt der Witz dieser Band, die jetzt die ganze Zeit unterwegs ist. Weil ich habe gerade mit diesen, es gibt so ein paar Leute, die haben so Biografien geschrieben über die Anfangszeiten des Sisters. Und einer davon ist echt ganz gut. Das ist Black Planet, also die ist ganz gut. Und mit dem habe ich auch lange gesprochen.
Die hier, ne?
Richtig. Und mit dem habe ich lange gesprochen. Marc, ein Spitzentyp. Der hat mir das irgendwie alles erklärt. Hat gesagt, nee, die Band war faktisch pleite und hat mir das alles so erklärt. Und ich, ja, stimmt. Weil ich kann mich zwar an vieles noch erinnern, weil ich war damals immer nüchtern. Aber solche Zusammenhänge waren mir natürlich fern. Das Fskam, das hat er immer mit Boyd besprochen, also Boyd ist der Manager. Also wir waren auf Tour und dann hatten wir mal Pause und haben immer was anderes gemacht, aber das suppt ja auch so durch. Das Schlimme ist ja an Touren sind ja wirklich ganz schön, aber nur die 1,5 Stunden nehmen auf der Bühne.
Ja, genau, Rest ist Warterei.
Ja, und Salat oder Suppe als Vorspeise, ist die einzige Entscheidung, die du selber triffst. Und dann ist das auch irgendwann so langweilig. Das ist langweilig. Ja, was willst du machen? Damals konntest du ja nicht mal ein Handy oder einen Computer mitnehmen. Ne?
Ja.
Gab's nicht. Verstanden. So eine richtige Bandkameraderie gab's da auch nicht. Tim war ein ganz, ganz süßer Fratz, also der andere Gitarrist.
Ja.
Der war ein bisschen easy, so ein bisschen leicht. Der ein bisschen, nicht so tief, das Wasser. Aber er war total nett. Der ist immer schlafen gegangen. Schlafen gegangen, wacht auf, keiner mehr im Bus, wo bin ich? Und dann ist er draußen durch Toronto durchgelaufen, hat sich verlaufen, musste jetzt mal suchen. Der war so ein bisschen so ein Träumer aus Huddersfield. Und Tony, das wussten wir erst später, der hat sich das natürlich gut bezahlen lassen alles. Und es hat nicht so funktioniert, weil die Journalisten, natürlich wollen die mit Andrew reden. Ja, ja. Kommst als Journalist rein, sitzt da an die Brun, uff, Stimmung nicht so gut. Was soll ich jetzt? Ich hatte das zu erzählen. Mhm. Das hängt wieder an ihm. Das hat er dann irgendwann gemerkt. Das hängt trotzdem weiter an mir. Und Toni konnte ihm das nicht so richtig abnehmen. Es war eher so, dass es manchmal ein bisschen peinlich dann war, weil er war so ein bisschen sein Zylinder und so. Ja, nach einer Tour sind wir dann zusammen enger geflogen und mussten ihm dann sagen, na, es geht jetzt alles nicht mehr und so. Und ich sag, kein Problem, macht's gut, war eine tolle Zeit. Gut, tschüss. Und Tim ist ja dann auch ausgestiegen, weil der sein CNN machen wollte. Der hat gesagt, ja, ey, ich kann hier nicht die Stücke von anderen Leuten die ganze Zeit spielen. Mhm. Und der war ja vorher bei All About Eve,
ja,
hat das mit der Sängerin angefangen, haben sie sich getrennt, musste er natürlich gehen. Also, aber der war total süß. Ja. Und dann hat Andrew, ey, mach ich mir eigentlich strafbar, wenn ich das erzähle? Ich glaube nicht. Dann hat er natürlich irgendwann gemerkt, Alter, ich bin jetzt die ganze Zeit auf Tour, was ich so hasse. Ich müsste eigentlich vielfacher Millionär sein. Wieso bin ich das eigentlich nicht? Dann haben die nämlich nach, wir haben die erste Amerika-Tour gemacht, die war richtig gut. Dann sind wir wieder zurück, Deutschland, Europa, richtig gut, Rock am Ring, große Festivals, alles super. Ich kann auch nicht sagen, dass wir Geld verbrannt haben. Das war natürlich eine große Produktion, aber war in Ordnung. Mhm. Ja, und dann kam diese zweite Amerika-Tournee und das, da haben die sich was überlegt, so ein bisschen Lollapalooza das zu machen mit Public Enemy, Rob Your Soul und noch so einer Band, die ganz anders war. Also und das 1991, 92, das kam da nicht so gut an in Amerika.
Ja, klar.
Die wollten das nicht. Und die Veranstalter, und dann haben sie uns in irgendwelche Freizeitparks draußen gebucht. Und vorher waren wir in den coolen Ecken und jetzt plötzlich sagst du, was? Und da wurde die Hälfte der Tour dann irgendwann abgesagt und da Andrew da mit seinem eigenen Geld drin steckte, ist da, glaube ich, ganz viel flöten gegangen. Das haben wir aber nicht so mitgekriegt. Aber da wurde eben viel von dieser Tour abgesagt. Und die Plattenfirma hat gesagt, so, und jetzt machst du erstmal eine Best-of. Und danach machst du noch eine Best-of. Und deine besten Stücke, die spielst du jetzt nochmal ein.
Ja.
Und dann sind wir also wieder nach Dänemark, zu Puck. Aber bei der ersten Puck-Session war in einem anderen Studio ein ständiges Kommen und Gehen. Da war dann die Band Halloween, die weltbekannte Band Halloween aus Hamburg. Die waren dann im anderen Studio und die haben sich ja jeden Mittag so zugestritten, dass einmal einer ausgestiegen ist. Und die hatten diesen Produzenten Chris Tsangaridis. Kennt ihr den noch? Der hat so Judas Priest gemacht früher. Das war so eine richtig dicke Nummer im Metal.
Ja.
Und da die da mit ihrer ganzen Entourage waren und jede Band, also jedes Studio hatte zwei Reihenhäuser, waren deren beiden Häuser natürlich poppevoll mit den ganzen Freundinnen, den nervigen Freundinnen und weil die auch so viele waren in der Band. Und Chris hat gesagt, oh, ist immer laut. Sag ich, weißt was? Ey, du hattest ein Haus, ich habe das andere. Komm doch zu mir. Und dann haben wir uns unterhalten, das war eine Spitzenzeit. Das war noch während der ersten Recording-Nummer. Und dann hat Andrew, weil er auch gut mit dem Plan kam, haben wir den dazugeholt für diese Temple of Love und Alice und ja, das war's ja nur. Die beiden müssen dann nochmal gemacht werden. Und das hatten wir jetzt 2 Jahre lang live gespielt. Es war alles programmiert. Also, können wir ja meinen, das kann man irgendwie mal ein bisschen, ne, zügig.
Ja.
Es hat wieder gedauert. Und Andrew hat vorher zu mir gesagt, pass auf, wenn das hier alles vorbei ist, diese Tour, dann sind wir eine richtige Band und wir werden alles zusammen entscheiden. Da war ich natürlich noch blauäugig, geil, aber das wäre natürlich sowieso nie passiert, das ist sein Baby. Wie kann man sich da anmaßen, überhaupt irgendwie reinzuquatschen? Als es auch um neue Stücke schreiben ging, ich habe ja immer Stücke geschrieben und die habe ich ihm präsentiert. Da habe ich auch erst wieder natürlich gemerkt, ich habe natürlich irgendwie so einen Deutsch-Englisch-Text drauf gemacht, damit ich irgendwas zum Singen habe, was ihn schon total abtört, wenn das irgendwie der Text nicht hundertprozentig ist. Dann kann das Stück noch so gut sein. Und dann war Christian Geries mit uns in Dänemark und hat dann gesagt, was mach ich hier? Das dauert ja alles. Und er ist ja irgendwann abgehauen und ich war als Einziger noch da. Oh, und dann haben wir uns ein bisschen wegen einer Kleinigkeit gestritten und dann bin ich auch nach Hause gefahren. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, und da, Andrew, das hat er mir beigebracht, lieber rammst du dir ein Messer in den Fuß, als dass du dich jemals entschuldigst für irgendwas. Niemals. Niemals entschuldigen. Und das hat er eben auch dann bei mir nicht geschafft und ich habe dann diese ganzen Angebote gekriegt und dann Junge, wenn es sowieso nicht weitergeht, aber Andrew hatte damals ab da schon eben diesen Schritt gemacht. Davor war es die Band, die viel Geld ausgegeben hat und ab dann hat er echt gespart, wo es geht, damit er möglichst viel für sich behält. Das wollte er. Danach ging es dann nur mit 2 Roadies und nur 2 Musikern und mit kleinem Besteck und das hat gereicht. Ja. Aber es war ja auch in Ordnung, weil die Leute kamen, weil er der beste Frontman der Welt war. Und wenn wir das durchgezogen hätten, der wäre größer geworden als U2. Der hatte ja alles. Da war ja die Attitüde und sah geil aus und da war ja, stimmt ja alles. Und wenn man sich da mal zusammengesetzt hat, aber mit den Songs und wenn es alles so anstrengend ist, wie soll es gehen? Ne?
Aber warst du dann bei der Produktion von der neuen Temple of Love bis am Schluss dabei oder eigentlich dann ausgestiegen, wo es noch gar nicht fertig war?
Naja, ich habe meine Teile eingespielt. Das hatte so eine Viertelstunde gedauert, die Gitarren und dann alles eingesungen und dann, was ist das? Dann saß ich da und dann immer mal was mit ihm besprochen oder ihm war helfen, aber konntest ja auch nicht helfen. Und dann haben wir uns mitten dann irgendwie wegen so einem Kack angezickt und dann, hey, das geht nicht, ich kann doch hier als Einzige die Stellung halten. Und dann war das schon wieder herbstlich, glaube ich. Oh, fürchterlich. Also das Ende habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe dann, wurde ich natürlich bei so Top of the Pops, habe ich den Ofer Haser kennengelernt. Da haben wir nochmal gespielt. Und dann kam danach ja auch schon Under the Gun, aber dann war es schon vorbei. Mhm. Und dann kam ja noch eine Tour. Und ich kann mich sonst an fast alles erinnern, aber diese Tour so überhaupt nicht. Es waren so 3 Wochen so eine Lorelei-Tour, ne? Also es ist auch so Indie-mäßig mit ein paar anderen Bands. So war das.
Habt ihr heute noch Kontakt?
Gar nichts.
Gar nichts?
Leider nicht. Also Boyd hat in dem Entscheid, irgendwann hat er gesagt, du, Endo will nochmal mit dir reden. Und er kommt dann und dann vorbei. Und dann kam er vorbei und brachte Adam mit, den neuen zweiten Gitarristen, der dann der erste Gitarrist sein sollte. Und wie das bei Männern so ist, 3 Stunden zusammen gewesen, nicht ein Wort über das Thema. Nicht ein Wort über unseren Streit, nicht ein Wort. Über Fußball geredet, über Frauen, über alles Mögliche. Und dann, hey, tschüss. Und dann sagt er nur, sag mal, da ist noch das eine Tour, könntest du die Nummer spielen? Sag ich, alles, was du willst. Und dann habe ich noch die letzte Tour und dann habe ich mich mit Adam sehr gut verstanden und dem ja auch dann wieder alles beigebracht und alles vorgespielt. Das musst du machen. Dann waren ja auch schon keine Sängerin oder Computerleute, das habe ich dann auch selber Start und Stopp gedrückt, auf die Bills noch. Und das waren dann so die letzten Male. Das war das denn so.
Aber du warst, glaube ich, auch ganz froh, dass du dann raus warst, oder?
Es ist jetzt so lange her, da kann man dann ja auch mal drüber lächeln. Also er hat ja auch einen Ruf und den hat er wirklich kultiviert. Und das konnte ich aber mit 20, 21 natürlich nicht so einschätzen. Diese ganzen kleinen Ränkelspiele und wir gegen alle anderen, das war also manchmal ein bisschen lästig. Aber so war das eben. So war das eben. Und
letztendlich hat er sehr, sehr viel richtig gemacht.
Ja, und er hat diesen eisernen Willen, der sagt, ne, mach ich nicht, und er macht das auch nicht. Und er hat diesen eisernen Willen, sich selbst so zu kasteien. Die sind ja am Anfang auf Tour gegangen und haben gar keine Hotels gehabt. Die haben dann irgendwo auf dem Boden geschlafen.
Ja. Ja.
Und darum hat er Tour noch so gehasst. Aber weil die sind ja nur vor der ersten Platte da lange auf Tour gewesen, mit der zweiten gar nicht. Mit der Flatland. Und als wir dann losgefahren sind, war hier aber dicke Hose, ne? 5-Sterne-Hotels und bin da ins gemachte Nest gekommen. Hab mich einfach reingesucht, so geil, Gitarren-Rodi, voll gut. Touren, Spritze. Und dann immer, irgendwann wurde es natürlich ein bisschen langweilig. Es ist immer dasselbe.
Ja.
Immer dasselbe. Und gerade wenn du so eine Band mit Drumcomputer hast und die Musiker nicht so, die sind ja, da darf ja was Spontanes nicht so passieren. Also, dann ist das natürlich irgendwann, aber auf der Bühne war es immer gut.
Ja.
Und man musste ja immer achtsam sein. Also ich habe einmal vom Auftritt ein bisschen was getrunken, danach nie wieder. Man musste so aufpassen, weil die immer irgendwas gemacht haben, die beiden.
Ja.
Also man kann im Abgang, könnte man dich also als so eine Art Herbergsvater für Sisters of Mercy betrachten.
dabei war ich der Jüngste und der wenigsten Erfahrung und dann auch noch ein Deutscher. Das war natürlich ein Dorn im Auge. Und dann kamen die ganzen Sprüche, wir haben den Krieg gewonnen. Was soll das denn jetzt? Spiel mal dein Instrument. Also, was ein Quatsch. Oh. Ja, aber das ist jetzt natürlich auch so ein Ding, dass sie diese Stücke alle nur live spielen und dass du die nicht kaufen kannst.
Ja. Yeah.
Und mein Kumpel Adam, der war ja dann der 14-jährige Gitarrist und hat 14 Jahre gebettelt, lass uns da in die Platte machen, damit auch mal Geld hängen bleibt. Wollte er nicht. Nee, und wenn es dann auch wieder so losgeht, muss erstmal einer Geld zahlen und den.
Und jetzt ist es echt schon fast zu spät. Weil ich glaube nicht, dass es irgendwo auf der Welt eine Schallplattenfirma gibt, die jetzt noch bereit wäre, da mehrere Millionen Euros oder Dollar irgendwie reinzuhängen in so eine Nummer.
Jetzt müssen wir auch sehen, kann man da jetzt nochmal ordentlich was mitmachen, eine große Welttournee und so. Dafür ist er, glaube ich, zu schwach und zu krank.
Ja.
Weil dann müsstest du es ja nochmal richtig melden und dann müsstest du eine Platte machen mit richtig geilen Stücken und auch gut produziert und so und nicht. Der müsste das selber finanzieren, was ja auch nicht so schlimm ist heutzutage. Kannst du ja auch mal selber machen. Also wenn es alles nicht gut ist. Und Songs haben die jetzt ja auch. Die könnten ja einfach.
Du könntest ja produzieren.
Ja, aber das kann er ja schon. Macht er selber auch schon so gut. Alles. Ne? Er macht das ja. Er hat es ganz gut gemacht, aber.
Lebt er noch in Hamburg eigentlich?
Nee, der ist, von Hamburg ist er dann nach Spanien gezogen. Und zwar, weil er das Wetter hier nicht mehr ertragen hat. Sind nach Spanien gezogen in so eine Anlage, wo in der Mitte so ein Pool ist. Ja, so ein eine von sich. Und er hing da immer nur drin. Und weil das Wetter war viel zu sonnig, war nicht einmal in diesem Pool. Und dann, wenn Adam da war, ist er in den Pool geschwommen. So mochte alles nicht. Und jetzt hat er doch, er hat sich so eine Fabrik in Leeds wohl gekauft und da ist jetzt wohin gezogen.
Mhm. Zurück, back to the woods.
Das Wetter ja auch nicht besser. Ich weiß nicht, ich habe nur gehört, dass er mal zwischendurch auch heftig krank war. Also das Einschneidendste für mich als jungen Menschen war, als wir denn auf dieser Tour waren und da haben dann so 80 Leute für ihn gearbeitet, Platte in den Top 10, Mädchen hätte er haben können, auch wenn er so klein war. Alles aber, und war immer noch nicht glücklich. Und dann ist ihm selber bewusst geworden, das ist es gar nicht, es macht mich immer noch nicht glücklich. Und dann weiß man natürlich, da muss man jetzt mal irgendwas machen. Der hat eine ziemlich schlimme Kindheit gehabt. Und wie er da so irgendwie rauskommt, ne? Mhm. Man weiß es nie, wie er das gemacht hat. Ich kam irgendwie nicht zurück. Und ich habe das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war immer so Stücke schreiben und so ein bisschen beim Studio romantieren. Und da kam irgendwie eine kleine Reaktion. Und plötzlich hatte ich da diese Frau kennengelernt, Jana Wolf, diese Verlegerin. Und der hat nur mal so eine Kassette geschickt. Und ich sagte, oh, ist ja der Hammer. Und das war noch, wäre ich noch in der Band, war eine Kassette mit so ein paar Stücken drauf und dann hat sie das den zu Plattenfirmen-Leuten gesagt, oh, was ist das denn, wer ist denn das? Oh, müssen wir haben. Und dann natürlich noch mit der Geschichte dazu und dann rief sie mich da immer an und sagte, ey, die und die Plattenfirma will dir 150.000 Mark geben. Ich, was? Sagt sie, was für eine Schweinerei, oder die koche ich nochmal richtig hoch. Und die war so eine Frau so ein Mann in Frauengestalt und die hat die Verlage und die Plattenfirma so hoch gekocht. Und also von der einen Seite kriegte ich so das Feedback und von der anderen Seite so gar nichts. Und dann war das natürlich, musste man das mal machen. Ne?
Ja.
War das ein Zeichen.
Und dann hast du 94 die Brunnen aufgenommen, ne? Also das Soloalbum.
Nee, war das nicht schon 93? 94 habe ich glaub, die zweite gemacht. Also ich habe, oder war das 92? Auf jeden Fall mit Christian Garides, ne? Den Produzenten.
Ja.
Und vorher hatte ich ja die ganzen Sachen so auf 8-Spur-Demos gehabt. Und dann bin ich nach London ins Studio, 6 Wochen, hat auch so 100.000 Pfund gekostet, mit Produzenten und also drum und dran. Und dann ist aber auch nur so 10% besser, dachte ich nur. Wenn es 10% besser haben willst, kostet es schon doppelt so viel. Das ist so bei der Produktion. Du musst so viel machen, also, damit es irgendwie deutlich besser wird.
Ja.
Und dann hatte ich diese Platte und dann waren das aber für mich ja schon Stücke, die waren ja schon jetzt uralt. Habe ich schon neu geschrieben und nochmal wieder neue. Und als ich dann so auf Promotour ging, musste und über die alten Stücke reden, da fand ich mich schon gar nicht mehr aktuell und das habe ich gehasst. Und dann ging es auf Tour und das habe ich erst recht gehasst, weil ich war überhaupt kein Frontmann. Ich war kein Frontmann, sah nicht so geil aus und ich bin eher so ein Soldat. Und das Bett machen, das kann ich gut, aber bloß nicht da vorne stehen, das fand ich schrecklich. Und für die zweite Platte bin ich jetzt zu diesen Plattenfirmen, die waren ja so, die haben ja nur die Plattenfirmen nochmal aufgemacht für uns. Ich ging mir so, Loder, Mensch, also weißt du was, diese ganze Kohle, da könnte mir doch einfach eine Studie zusammenstellen und dann, so, ja, das ist eine super Idee. Und dann kam es und dann habe ich mir da, also so 3 Adats und so ein Studio ins Zimmer gebaut. Und die zweite Platte komplett da gemacht. Für dann ein bisschen Schlagzeug im anderen Studio.
Ja.
Und habe das alles da gemacht. Und ziemlich schnell danach war aber klar, dass weder die Emi noch wir wollten irgendwie weitermachen. Weil ich überhaupt keinen Spaß daran hatte. Ich fand das so schlimm. Weil wieder musste ich auf Promotour mit Stücken, die jetzt schon wieder so alt waren. Und dann haben wir so getan, es wollten wir es noch weitermachen und dann haben die uns irgendwann ausgezahlt und dann war das Kapitel auch vorbei. Weil Bühne und Live spielen und vorne sein und Promotion, nee, war ich ganz schlimm.
Ja, dich selber verkaufen auch, ne? Musste dann ja ein Stück weit auch, ne?
Das ist ja auch die ganz viele andere Sachen zu tun. Die wissen ja gar nicht, mit wem sie da reden und dann
haben
sie Floskeln und es ist so ein verschenkter Tag, weil du gar nichts anderes machen kannst. Und das habe ich dann ganz schnell sein gelassen. Das war dann 94, kam, glaube ich, da kam diese Egoism noch raus. Und dann bin ich 95 nochmal nach Helsinki gefahren, habe da eine Band produziert. Und danach bin ich ja mit der Frau meines Lebens zusammengekommen, die da immer noch sitzt. Das habe ich ganz gut gemacht, die kann ich weg. Und das war am 95, am 8. Dezember sind wir zusammengekommen, seitdem sind wir zusammen.
Wie schön.
Und das war eben so der Schnitt in meinem Leben und dann kannst du auch nicht mehr auf Tour gehen und dann war ich nur noch im Studio.
Und ja, auch nicht ganz unerfolgreich.
Ja, aber die beste Zeit hatte ich wirklich mit der Werbung. Ne? Man hat jetzt immer so ein bisschen verlacht, aber Werbung, das war echt jeden Tag eine andere Musikrichtung. Jeden Tag eine Challenge und dann und schaffen wir das in der Zeit und so, geil. Das hat mir meistens mal so, vor allem das lief am Anfang super gut. Da haben wir das Geld ja säckeweise nach Hause geschoben. Und das war wirklich, das war eine gute Zeit. Kinder waren klein, da gab es noch keine Krisen. Ne?
Ja.
Da war die Welt noch in Ordnung. Das ging ja erst seit 2001, weil irgendwie seitdem diese Türme runtergekommen sind. Seitdem wurde es alles immer schlimmer. Ne?
Bei den Werbesachen warst du dann beim Dreh auch dabei oder hast du den fertigen Spot gekriegt und musst dann einfach die Töne dazu machen?
Einfach die Töne dazu machen. Ich habe einen kennengelernt, der hatte die ganze Zeit bei der Werbeagentur die Musiker gebucht.
Ja.
Und der musste jetzt mal eine Auszeit haben und wollte selbst ein bisschen Musik machen, konnte es aber überhaupt nicht. Und hat mich dann kennengelernt und sah, oh, ah, scheiße, ich kann's nicht, der kann's. Da er ja noch alle Leute kannte. Und dann hatte ich zu dem, also, sollen wir mal eine Musik machen? Und ich sagte, jo, probier doch mal aus. Und dann kam er zu mir und sagte, pass auf, wir müssen eine Musik machen, so und so und so. Und so und so und so. Und das sind zwei Spots für McCain und da gibt es 14.000 Mark für. Und ich sagte, wie bitte? Das gibt's ja nicht. Ich sagte, ja, Moment, aber davon gibst du mir natürlich 5.000. Ich dachte, Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja das, das ist ja nicht auszuhalten. Dann haben wir diesen Job gemacht und die waren ganz dankbar und ich dachte, das ist so geil, machen wir nochmal, ne? Und dann ist er immer so rumgefahren und dann kam der immer mit zu Jobs, wie ja, so, machen wir dies, machen wir das. Und dann haben wir irgendwann drüber geredet, wie machen wir es mit dem Geld verteilen? Und sag ich, pass auf, mein Studio, ich mache hier die ganze Musik, das geht natürlich nicht an, dass du das gleiche kriegst, ja? Da sagt dir mal eins, wenn ein Partner mehr kriegt als der andere, ist natürlich Stress vorprogrammiert.
Ja.
Sagt er, ich gebe dir von den nächsten 5 Jobs die ganze Kohle. Aber ab dann wird es 2 geteilt. Da dachte ich, was für ein Idiot, geil. Und nach den nächsten 5 Jobs, das Geld, was wirklich höllisch viel war für damalige Verhältnisse. Und man musste, das ging ja alles so schnell. Und dann, ab dann haben wir dann immer geteilt. Und ja, das lief ja auch wie Sau. Bis dann kamen die endlichen Krisen und dann, wie es ihnen so geht, ne?
Machst du jetzt heute noch Werbemusik auch, oder?
Es gibt keine Werbemusik mehr. Also, seitdem die ganzen großen Künstler ihren ganzen Katalog en gros kurz vor ihm ableben, für mehrere Millionen, 100 Millionen verkaufen. Bruce Springsteen, David Bowie. Jetzt wird Deutsch. Genesis, die verkaufen ihr gesamtes Repertoire. Und die Verlage wollen natürlich die Kinder drin haben. Das ist ja deswegen hört man auch so viele Welthits.
Ja.
Zu unserer Zeit. Mhm. Wenn man einen Welthit haben wollte, musste man ungefähr 2% vom Media-Budget bezahlen. Also wenn die ganze Kampagne 50 Millionen gekostet hat, hat der, wenn das ein Welthit war, 1 Million gekriegt. Yesterday oder irgendwie von Bowie oder so.
Ja.
Also, wurde das nur ganz selten gemacht. Darum wurden ja immer Soundlikes gemacht. Macht mal eins, was so ähnlich ist, aber nicht so ganz. Jetzt ist ja, immer mehr Musiker machten dann natürlich irgendeine Werbung, weil das war das Einzige, wo noch Geld zu verdienen war. Darum gingen die Preise immer weiter runter und darum haben auch immer mehr Leute angeboten. Das heißt, die haben dann irgendwie 2 Musiker angerufen, hatten, also die Werbeagenturen, kriegten aber 20 Musiken. Weil jeder hat noch einen gekannt und mach auch noch eine und dann sind unsere Chancen besser und dann, hast du gar nichts mehr gehört? Du weißt gar nicht, was ist denn jetzt damit? Ja, sagte, weiß ich auch nicht, weil die alle so überarbeitet waren. Es ist alles so verrot worden und verrot gewesen. Und die Filmfirmen haben zum Beispiel gesagt, ach du Scheiße, wir brauchen ja nur Musik. Die kostet jetzt nochmal 8.000. Was? Also es war ein Billigpreis. Also wir haben ja Sachen.
Yeah.
Und dann hat der Cutter gesagt, weißt du was, ich kenne da doch die beiden, die machen das im Schlafzimmer. Die können das auch machen, die machen das für 1.500. Geil. Und darum, wenn das sowieso nur eine Werbung war, wo die ganze Zeit irgendwie einer rumgeschrien hat oder gequatscht hat, war es ja egal, was da drunter lief. Oder irgendein Praktikant hingesetzt, guck mal beide Stockmusik. Und die Plattenfirmen haben die am Schluss Festplatten gegeben. Nehmt, umsonst. Hauptsache, die Sachen werden irgendwo gespielt.
Ja.
Die paar Jobs, die dann noch da waren, um die haben sich dann gestritten. Und da gab es dann auch nur wenig Geld. Also ich habe jetzt für 3 Freunde, die sind eine Regisseur und haben eine Werbeagentur, wenn die was haben, aber die machen auch nur noch wenig TV seit Corona. Wenn die was haben, dann mache ich das immer, oder weiß ich, das ist auch kein anderer, und dann mache ich das auch schön, mache ich das billig, aber es ist immer noch genug für mich, und dann macht es mir auch Spaß. Aber sonst, ich stelle mich auch der Konkurrenz, aber du weißt nicht, wo geht das denn jetzt hin? Weil ganz oft hörst du das denn, was nachher auf dem Sender ist, das klingt aber verdächtig nach meiner Musik, bloß ein bisschen abgeändert, also dann gehen die es auch weiter, und sagen, mach mal so wie der. Weil es wird dir keiner verklagen.
Ja, inzwischen habe ich auch den Eindruck, ich höre viel KI-Musik in der Werbung.
Ja, und das ist so gar nichts. Geht nicht richtig auf. Ja, aber es ist den Leuten ja auch egal. Die werden ja so berieselt, das ist so scheißegal, was da drunter läuft. Ne?
Ja. Und was machst du heute dann?
Ich habe ja ganz viel für Doro geschrieben und eingespielt. Ich habe viele Instrumente auf diesen Platten gespielt. Und das sind hier auch produziert. Und da muss man jetzt auch mal sehen, das kommt jetzt auch wahrscheinlich auch zum Ende, weil die wird auch nur noch so Singles oder mal, also ein physisches Album gibt's ja gar nicht mehr. Das vorletzte war noch das letzte physisch richtig viele CDs verkauft und das hast du auch bei der GEMA gemerkt. Da hat es nochmal richtig gerasselt im Karton. Und jetzt die letzte. Das ist echt so Kleckergeld, ne? Weil die hauptsächlich gestreamt wurde. Das war echt, das hat sich gemerkt. Also viel für Doro gemacht, dann habe ich eine eigene Künstlerin gehabt. Dann habe ich mit einem Kumpel eine Plattenfirma, wo wir nur so Chill-Out rausbringen. Und das läuft ganz gut. Also immer unter anderen Namen, unter diversen Namen. Mhm. Und eben mein Repertoire. Ich habe jetzt viel Zeit damit zugemacht, mal mein ganzes Repertoire mal zu sichten. Weil ich hatte ja diese Firma, Eardrum, diese Werbefirma mit diesem Partner. Mhm. Der wurde aber langsam verrückt. Und der hat sein ganzes Geld immer verschleudert, so für Rennwagen. Mhm. Rennwagen, die nicht so richtig fuhren. Rennwagen, weil er hat eine ganz reiche Frau geheiratet. Zu der war aber so scheiße, dass sie ihn irgendwann rausgeschmissen hat. Und dann merkte er, scheiße, ich habe jetzt gar nichts mehr. Und dann wurde er ganz unruhig und hat gesagt, ich muss jetzt mal auf eigene Faust versuchen. Das hat natürlich alles nicht geklappt.
Ja.
Den war ich also irgendwann los und mit dem hatte ich ja auch meine GEMA immer geteilt, meine Urheberrechte.
Ja.
Das fiel dann also flach. Dann meine Verlegerin, Jana Wolf, die ist leider gestorben 2014 an einem Gehirntumor und hat mir meine ganzen Rechte zurückgegeben. Also plötzlich war ich wieder der Besitzer all meiner Stücke und das sind so 3500 Songs, die auch produziert sind. Und die musste ich natürlich erstmal sortieren und da kommen immer mal Anfragen für Filme oder so und dann habe ich gleich was vorrätig. Also ich habe jede Musikrichtung irgendwie schon mal da und ein bisschen geändert und so. Aber sonst sitze ich die ganze Zeit im Studio und mach was. Aber es ist eben kein Bedarf mehr da. Und es hat eben auch keiner mehr Geld, so einen Typen wie mich dazu zu holen. Dann machen sie es alleine.
Ja.
Das ist sonst zu teuer. Es gibt ja keine Vorschüsse mehr. Oder wenn nur so kleckermäßig.
Ja. Und du hast auch einmal eine Single mit Samantha Fox aufgenommen, 97. Wie ist das entstanden?
War das 97? Na, ich hatte so einen Freund Stevo und der hat immer so Disco-Musik gemacht. Und über Umwege, da hatte sie so einen windigen Manager und dann standen die da plötzlich bei uns. Ey, die war einen Tag da, hat sich meinen Rücken durchgedrückt, oh, weil die Brüste so schwer waren. Oh, mein Rücken. Das war ihre lesbische Freundin von Girlschool, die war da dabei und dann hat sie das eingesungen, ist wieder weggefahren. Das war ganz nett, aber da hat man sonst nichts von gehabt. Also das macht sich gut in der Vita. Ja. Ich habe meine Gitarre gespielt für Marky Mark. Ha?
Aha. Ja. Ah ja, okay.
Und solche Sachen, so Kleinigkeiten, immer mal Gitarren drauf spielen, aber von der Gitarre bin ich immer weiter weggekommen, immer nur ins Produzieren. Und das ist auch ein Fulltime-Job.
Ja, gut. Ja. Dann hat sie noch einen Ann Clark remixen, habe ich gesehen, von Heaven.
Ja.
Aber das ist ja auch ein älteres Stück, ne? Ist dann nochmal veröffentlicht worden, oder was? 21, oder?
Ja, die hat ja so eine fiese Krankheit gehabt und dann haben die gesagt, ey, lass uns doch mal so ein Remix-Album machen. Und dann haben die mich angerufen und gesagt, ey, alle machen mit Depeche Mode, Rammstein, bam, bam, bam. Willst du dabei sein? Ich, ja. Keiner war dabei. Keiner war von denen dabei. Ist aber auch egal.
Natürlich, ja.
Ist aber auch egal. Und sie hat sich so gefreut, hat sie immer angerufen im Ton. Das ist ja ein toller Mix. Das ist ja schön. Das hat ihr gut gefallen.
Ist auch ein guter Mix.
Gut, ne? Und da hinten, diese Frauenstimme, das ist meine Emily. Mit der habe ich auch ein Album gemacht. Aber Newcomer heutzutage, will keiner hören.
Ja.
Und das alles unter diesem Namen Max Melvin, das ist ja unser Vorzeigeprojekt für diese Chillout-Sachen. Das läuft sehr gut.
Ja.
Ne? Aber da muss es auch eben die Masse machen, da musst du eben ganz viele Sachen draußen haben.
Was macht ihr da? Verkoppelt ihr da dann oder die Sachen?
Verkopplung gibt es nicht mehr. Also früher, wir haben das vor Jahren angefangen, 99, mit 2001 kam glaube ich das erste Album, 2003 das zweite Album, haben uns wieder gestritten, 5 Jahre, dann 2008 das dritte Album, wieder gestritten und jetzt haben wir gerade wieder ein paar Sachen rausgebracht, aber früher hat er das auf jeden Sampler raufgekriegt, auf jeden Lounge.
Ja.
Auf jeden Launch-Mist-Sampler. Weil die gab es ja auch irgendwann nicht mehr. Oder die Firmen haben sich ausgezahlt, weil die alle pleite waren.
Ja, gibt nur noch Black & Jones jetzt, glaube ich, ne?
Mein Freund Stefan kennt die und die sagen, ey, wir haben so viel von euch geklaut. Also wenn du diese Max Melvin-Sachen hörst, da haben die alles von weggenommen. Das ist ja eine tolle Idee. Also das waren ja die ersten Schilder, sondern waren ja alle so clean. Und wir haben aber das immer schon so ein bisschen dreckig gemacht und das fanden alle toll. Ne? Haben es so nachgemacht. Wahnsinn. Ja, und Ann Clark, das war nur eben dieser eine Remix. Aber früher dachte man ja auch, ey, ich mach jetzt mal einmal ein richtig fettes, geiles Ding und dann kommen mal Leute auf mich zu, aber man findet ja nicht mehr statt, weil das keiner mitkriegt. Das steht ja nirgendwo. Und ich habe mit Doro für die letzte Platte und dann ist sie immer auf diesen Festival zugange und jeder liebt Doro, weil es die netteste Person der Welt ist. Und die hat mit jedem auch schon mal was zusammengearbeitet, aber hat nie gesoffen und darum hat sie auch mit niemandem jemals Beef gehabt oder so. Also die kommt an und alle freuen sich, Kiss und Judas Priest. Auf jeden Fall, sie macht ja auch gerne immer Duett und so und dann ist sie zu Rob Halford und sagt, Rob, wollen wir nicht mal ein Duett machen, wir beide? Und er sagt, ja, super Idee. Und dann sagt sie, ich würde am liebsten Living After Midnight, also deinen größten Hit, den würde ich machen mit dir. Und dann sagt er, ja, gute Idee, Ich würde am liebsten Total Eclipse of the Heart machen. So, das war an einem Wochenende, wo Festival war, das hat sie mir erst erzählt. Und habe ich in der Woche dazwischen zwei Playbacks gemacht. Also von Midnight und von Total Eclipse.
Ja.
Und dann ist sie dann wieder, rob, rob, rob. Und er sagt, ja, wir machen jetzt Living Up at the Midnight. Und sie, ja, okay, gut. Und dann haben wir erstmal das Stück gemacht. Und dann wollte aber das andere, dieses Total Eclipse of the Heart, dann sagt er irgendwann, ey, die Version finde ich so gut, die will ich für meine Soloplatte machen. Und ich dachte, jetzt, das ist für mich zum Schotter. Das ist jetzt nochmal, jetzt bin ich aber ganz oben angekommen.
Ja.
Und dann rief aber dann die Managerin von Judas Priest an und sagt, ja, träum weiter, geht gar nichts. Wir haben jetzt unsere eigene Platte und der kann seine Soloplatte. Nein. Vielen Dank für das Stück. Wir tun es hier irgendwie in die Schublade. Da hat Doro gesagt, nee, dafür ist es zu schade. Ich will es jetzt auf meine Platte haben. Und das war wirklich so aufwendig, diese ganze Produktion. Und wenn ihr es hört, also es ist ja auch das Video, das ist geworden. Und die ganze Produktion, da habe ich dran gesessen und dann immer mit Andy Snipes, dem Produzenten von Judas Priest. Der hat die Audio Movers.
Nee.
Das ist ganz geil. Das, dann kriegt zum Beispiel, wenn ich hier an meinem Stück was mache, kriegst du so eine Internetadresse und hörst das im gleichen Sound wie ich. Also in Top-Qualitäten. Man kann sofort Sachen ändern. Da ist nicht MP3 oder später und so zur gleichen Zeit über diese Internet. Das ist natürlich geil. Und er saß dann das ganze Mal im Kopf und sagt, mach mal hinten nochmal so einen halben dB und so. Das haben wir nochmal gemacht. So eine ganze Woche lang. Ein Aufwand. Und dann ist das Ding auch verpufft. Nicht in die Charts, gar nichts.
Okay.
Plattenfirma, Nuclear Blast, nur noch zwei Leute, die da arbeiten. Es ist einfach drin, ne? Das sind die Zeichen der Zeit und ich bin der Letzte, der sich beschwert. Aber
Schlimm.
Man hatte eben, scheiße, das könnten ruhig mal mehr Leute hören, weil es ganz gut geworden ist. Aber so ist es.
Wir werden ein paar Sachen von dir in die Shownotes stellen. Ich glaube, wir haben die wesentlichen Fragen geklärt. Hast du noch welche, Christian?
Nö.
Das heißt, jetzt lösen wir die Lügen und Wahrheiten auf.
Ja, gerne.
Das erratet ihr ja nie.
Ja, so.
Das findet ihr nie raus.
Also ich erinnere mich dran, dass du mit Lemmy was aufgenommen hast. Ich erinnere mich dran, dass du den höchsten Vorschuss gekriegt hast, den Newcomer damals bekommen hat in Deutschland. Und das Dritte.
Christian Brun ist mein Großonkel.
Ja. Ach, genau. Christian Brun, dann haben wir es ja rekapituliert. Also, ich glaube, dass mit dem Vorschuss ja, das hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, das denke ich stimmt. Ich glaube tatsächlich auch, dass das mit Christian Brun stimmt, aber ich glaube nicht, dass es mit Lemmy gestimmt hat. Was meinst du, Christian?
Also, ich glaube, dass mit Lemmy das stimmt. Das mit dem Vorschuss stimmt auch. Und ich glaube, dass die Geschichte mit Christian Brun nicht stimmt.
Du hast recht. Also Christian Brun stimmt nicht. Also sind nicht verwandt, weil sonst müsste ich ja nicht arbeiten. Müssen wir ja nur warten.
Ja, wie schade eigentlich.
Ah, aber ist das so, aufs Erbe warten? Das war ja früher so, da sind ja die Leute irgendwie mit 65 von uns gegangen. Und werden ja so alt. Wie lange warten?
Ja. Ist bei meinem Stiefvater auch so. Der turnt irgendwie mit 93 da draußen noch rum irgendwie und ist fitter als ein Turnschuh. Ja. Also das wird nix.
Und dann sind wir 75 und kriegen ein Erbe? Also wenn du dann noch das noch brauchst, sag ich dann. Also ja, nee, Christian Brun hat nicht bestimmt und Lemmy in der Tat, das war ein Stück, das habe ich für Doro geschrieben und dann hat sie gesagt, da mach ich ein Duett draus und dann musste Lemmy da meine Gesangslinie nachsingen und dann haben sie mir eine DAT geschickt aus diesem Studio in Los Angeles. War schon ein bisschen tat, also schon so ein bisschen leid, weil die Töne nicht getroffen hat, aber es war eben Lemmy. Lemmy war Lemmy. Lemmy war für uns immer der Allergrößte.
Er darf das.
Und die waren ja auch beide wirklich sehr gut befreundet. Die haben sich ja ständig getroffen und dann war sie ja in seiner Wohnung da oben, da mit den ganzen Nazi-Sachen.
Aha.
Kannst du mal unter das Bett gehen? Ich glaube, mir fehlt ein Dolch. Und dann ist sie da unter das Bett gekrochen. Das ist, nee, hier ist aber eine Unterhose. Ah, dann gib die mal. Also, die macht jeder so gerne. Und da sind auch ständig Leute und haben diese Duette gesungen mit ihr. Der von Amon Amarth, der hat ja auch ein Duett gesungen. Super, der hat richtig gut abgeliefert. Braucht man wirklich immer noch eine neue Platte? Nein. Also, wir wollen ja bei den Leuten auch keine neuen Platten mehr hören.
Ja.
Siehst du, und da sind wir ja wieder beim Thema Sisters, der hat das schon sehr, sehr früh erkannt, dass neue Schallplatten gar keinen Sinn machen. Ja. Wir verkaufen lieber nochmal die alten Schallplatten.
Die einzigen, die es natürlich richtig machen, jetzt sind Oasis, ne? Das ist ja wohl unglaublich, wie die da in England in Schutt und Asche legen. Das finde ich ja geil. Also, machen das richtig gut, klingen gut, der Typ klingt gut. Hammer, 16 Jahre. Jetzt wieder alle Platten in den Top 10.
Alles. Ja, das ist irre, ja.
Dass die sich wieder zusammengefunden haben. Also ich sag mal, da gibt es noch Hoffnung für diverse Krieger auf der Welt, wenn Oasis geschafft hat, sich zusammenzufinden.
Ja.
Das muss dir mal gesagt sein. Die sagen alle, ja, der braucht jetzt Geld für eine Scheidung. Am Arsch. Die haben beide so viel Geld.
Ach, das glaube ich auch nicht.
Ja, Liam hat allein Networks ausverkauft und Noel, der hat alles geschrieben. Die sind so gestopft, die müssen sie machen.
Aber wenn die das schaffen, dann ist also Nordkorea und Südkorea dürfte eigentlich auch kein Problem sein.
Freut mich sehr, dass du da warst. Hm? Und dass wir so ein bisschen was erfahren haben über die Sisters ab Ende der 80er bis dann in die neuere Zeit rein, über das, was du noch gemacht hast. Und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Schickt uns von euch, welche Bücher aus den 80er Jahren euch inspiriert haben, was da die Bücher waren, die euch geprägt haben. Wie sieht es mit dir aus, Andreas? Was war dein Buch in den 80er Jahren, was dich geprägt hat?
Eiszeit, glaube ich, hieß das. Über so einen Typen, der von Kinderheim zu Kinderheim gejagt wurde. Das und natürlich Christiane Elf, ne?
Ja, okay, wer?
Es war uns auf jeden Fall ein Riesenfest mit dir. Das sind Sachen, die man nur aus erster Hand erfahren möchte.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.